Klingen wir. Gehen wir einen Schritt weiter. Und ich möchte euch zu Beginn was vorlesen. Ein Zitat aus diesem Buch Berufung. Und es ist ziemlich komisch, dieses Mikro zu halten. Wie ihr wisst, unterrichte ich ja in Kirchdorf an der Krems in einer Krankenpflegeschule. Da geht es ohne Mikro viel besser. Da sage ich manchen Schülern immer, jetzt kommt ihr mal aus und stört euch daher und sagt irgendwas, damit ihr einfach wisst, wie das ist, ja, wenn man quasi diese andere Position einnimmt. Heute geht es mir selber so in gewisser Weise. Das ist auch spannend. Also, ich werde jetzt was vorlesen. Redet schnell. Sehr gut. Dann dauert es nicht so lang. Okay. Und aufgrund dieses Zitates bin ich zu meiner Predigt oder zu meinem Predigtthema gekommen. Ja, das ist so die Idee dahinter. Und der Keller sagt da Folgendes. Meine Beziehung mit Gott ist das wichtigste Fundament meines Lebens und der Garant dafür, dass all die anderen Dinge wie Arbeit, Freundschaft, Familie, Freizeit und Vergnügen nicht so wichtig werden, dass wir von ihnen abhängig und sie damit pervertiert werden. Ich lese noch einmal vor. Meine Beziehung mit Gott ist das wichtigste Fundament meines Lebens und der Garant dafür, dass all die anderen Dinge wie Arbeit, Freundschaft, ich würde sagen Ehe, Familie, Freizeit und Vergnügen nicht so wichtig werden, dass wir von ihnen abhängig und sie damit pervertiert werden. Wie geht es euch, wenn es das Herz? Kennst du das irgendwie? Danke, sehr lieb, danke, danke. Kann man sowas bestätigen? Irgendwie so aufs Gache außer sofort einmal? Okay. Also, für mich passt das einfach zu den letzten anderthalb Jahren, die ich so durchgemacht habe, ja, wovon man einfach abhängig ist in seinem Leben. Und ich habe jetzt gemerkt, dass ich mich in dieser Zeit total auf Gott geschmissen habe. Ja, wie in Wirklichkeit noch nie vorher in meinem Leben, glaube ich. Und er hat mich sozusagen, und er hat es nicht so gemacht, ja. Also ich komme jetzt angeflogen und Gott hat es nicht so gemacht. Er hat es einfach so gemacht, ja. Er hat seine Hand ausgebreitet und ich habe mich irgendwie reingeschmissen. Aber das wollte ich jetzt gar nicht schon zu Beginn erzählen. Jetzt muss ich mal schauen, was ich da hergeschrieben habe. Genau, also so die Frage an euch. Erinnert es euch vielleicht ganz kurz, wo habt ihr das so oder ähnlich erlebt, dass euch Gott, dass Gott und diese Beziehung zum Vater so dieses Wichtigste war. Wo hat es in eurem Leben, ihr müsst das jetzt nicht erzählen, ja, Punkte geben, wo die Wichtigkeit da war und wo sie jetzt gern dran zurückdenkt. Nehmt euch eine halbe Minute Zeit, darüber nachzudenken. Jetzt kann Folgendes passiert sein, dir ist was eingefallen, dann finde ich es eine gute Gelegenheit, Gott dafür Danke zu sagen. Jetzt gleich im Anschluss, sozusagen, für dich alleine. Ja. Jetzt gleich. Wenn dir nichts eingefallen ist, das ist die zweite Möglichkeit, dann sage ich dir, du kannst dich darauf freuen, das wird noch passieren. Okay. Amen. Wo höre ich ein Amen, hat der Reinhard letztens gesagt. Okay. So, also die große Frage ist, finde ich, wie wird diese Beziehung zum Fundament? Ja, das ist die große Frage. Also es geht halt letztlich darum, wie man Beziehung zu Gott gestalten kann. Oder meine Gedanken dazu. Ja, wie sowas funktionieren kann und meine Erfahrungen sozusagen bis jetzt, die ich so gemacht habe. Oder ja. Und meine Bitte und mein Gebet ist jetzt das, dass ich einfach Gott bitte, und das möchte ich jetzt wirklich kurz beten. Herr, bitte, dass du uns jetzt, dass jeden, der da sitzt, zumindest einen Gedanken schenkst, wenn er heute fertig ist mit Gottesdienst, der er oder ihr so ganz was Praktisches in die Hand gibt, das man tun kann, ja, um die Beziehung zu dir zu stärken. Ich bete um einen Gedanken, ich bete um eine Idee, wie man die persönliche Beziehung zu dir vertiefen kann. Das war so die Idee. Wenn das heute passiert, dann bin ich schon happy. Amen. Also wie gelingt diese Beziehung? Eine gute Frage. Und ich habe mir da zwei Dinge ausgeschrieben, die, würde ich mir sagen, auch bei Verliebten passieren. Und das eine ist, dass man irgendwie immer schaut, wo ist der andere gerade. Ja? Man hält irgendwie die Augen offen und versucht, den zu finden. Ja? Wenn man in der Menge vielleicht nicht sieht oder so, wo ist er, man rennt einmal um. Und das andere ist, dass man sagt, man will auf sich aufmerksam machen, dass man der andere findet. Ja? Also irgendwie, manche benutzen dazu zum Beispiel sehr auffällige Schuhe, dass man auf sich aufmerksam macht, habe ich gehört. Ja? Andere setzen einen schönen Hut auf oder solche Dinge. Ja? Man versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Wie bei Verliebten irgendwie. Und wenn man das auf Gott ummünzt, sind mir zwei Dinge gekommen. Das eine ist, dass ich frage, Herr, wo bist du? Ja? Ich suche ihn. Herr, wo bist du? Weil es ist nicht immer so, dass man sofort an der Hand hat und dass man sofort sieht, denke ich mal. Ja? Ich glaube, es braucht die Frage, Herr, wo bist du? Und das andere wäre, so das auf sich aufmerksam machen wäre, zumindest in meiner Idee, dass man sagt, Herr, da bin ich. Ja? Da bin ich. Komm du zu mir. Diese beiden Dinge. Habe ich irgendwie spannend gefunden. Glaube ich, gehören dazu, zu einer gelingenden Beziehung. Ja? Bevor ich jetzt euch erzähle, welche Bibelstellen ich dazu gefunden habe, möchte ich gern ein Lied vorspielen von einem gewissen Herrn Gregory Porter. Das Lied heißt Wolf Cry. Ich habe keine Ahnung, warum er das Wolf Cry genannt hat, weil es geht nicht um Wölfe. Es geht um, ich würde mal sagen, es ist ein Liebeslied und das kann man sehr unterschiedlich verstehen. Man kann das jetzt auf Menschen beziehen, da ist es dann die eine Möglichkeit. Ich habe es bezogen auf die Vaterliebe Gottes zu uns. Ja? Ich verstehe das so. Oder man kann es so verstehen, mit ein bisschen Fantasie vielleicht. Weil er da von Herzen singt, die berührt werden.
The night has fallen, and you have soaked your see-through silken gown. Tears. Your love was all in, and he mistook your come stay call for come quick, dear. You need me near, you need me near. After I have saved you and gathered all the pieces of your heart, that's when it starts. Then you gain your confidence and leave your innocence and vulnerability with me. After I have saved you and gathered all the pieces of your heart, that's when it starts. Then you gain your confidence and leave your innocence and vulnerability with me. your tears were falling, and I came quick to comfort all your solemn fears. When you have fallen, I'm always there to pick you up, say, come here, dear. I need you near, I need you near. After I have saved you and gathered all the pieces of your heart, that's when it starts. You gain your confidence and leave your innocence and vulnerability with me. After I have saved you and gathered all the pieces of your heart, that's when it starts. You gain your confidence and leave your innocence and vulnerability with me. You leave it all with me. You leave it all with me.
Wer schreibt solche Lieder? Wer schreibt solche Lieder, könnte man auch sagen, wenn wir uns den Psalm 23 anschauen. Ich hätte so gerne mal gesungen gehört vom David. Ja, ich freue mich drauf. Auf den Gesang freue ich mich wirklich. Tja, ihr kennt ihn wahrscheinlich, oder? An der Stelle muss ich sagen, ich bin wahrscheinlich ein bisschen verrückt, dass ich beim Psalm 23 geredet werde, den kennt ja jeder Mensch. Und was soll man da noch nicht sagen? Aber er ist gekommen und darum habe ich ihn genommen. Ja? Ich habe ihn nicht wirklich ausgesucht, denke ich mal. Er war da. Und so möchte ich zumindest über 4 Verse oder Teilverse etwas sagen. Also nicht über den ganzen, das ist mir glaube ich zu viel. Zu Beginn hätte ich ganz gern Folgendes. Wir erinnern uns, wie der Psalm geht, und probieren wir mal, dass wir gemeinsam so im Chor sagen. Glaubst du, funktioniert das? Ich fange einfach an und ihr stimmt es ein. Ja? Also ihr müsst nicht singen, sondern einfach nur. Okay, er beginnt mit: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Punkt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Punkt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Punkt. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Sehr gut gemacht. Yeah. gestern habe ich mir das ja auch nochmal angeschaut und irgendwie habe ich mir gedacht, hey, das ist ja auch ein einziges Liebeslied, ja. Manchen in der Klasse, wenn wir so Artikel lesen, sage ich öfter mal, so jetzt lest euch das durch und unterstreicht euch das Wichtigste. Ja? Wenn ich das bei dem Psalm sagen würde, würde ich irgendwie scheitern, weil da müsste man alles unterstreichen. Also das machen wir nicht. Mein Gebet ist, Herr, schenk du uns jetzt eine Überraschung für diese Worte, die wir alle schon kennen und vielleicht schon seit Kindheitstagen auswendig wissen. Schenk du uns Überraschung für das ein oder andere Verslein aus diesem Psalm. Danke, Herr. So, also meine A's und O's möchte ich euch jetzt sagen und wie gesagt, das sind prinzipiell mal vier, also von denen ich jetzt reden will. Das erste wäre dieser Vers 3, 3b habe ich das jetzt genannt, da heißt es nämlich, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ich muss echt sagen, ich habe das Gefühl, ich habe ihn bis vor zwei Wochen nicht kapiert, diesen Satz. Und dann war das plötzlich irgendwie so dieses Aha, und das möchte ich jetzt irgendwie, möchte ich kurz teilen mit euch, ja, was für mich da dieses Aha war. Nämlich mit der Frage, die vielleicht ein bisschen kompliziert klingt und womöglich gar nicht deutsch ist, aber das werde ich jetzt gleich entscheiden. Um wessen Willen werde ich auf rechter Straße geführt? Um wessen Willen werde ich auf rechter Straße geführt? Ja, also wir, das mit der rechten Straße, das kennen wir. Das vergessen wir nicht ganz, aber das kennen wir. Wir wissen, das ist der Weg, der gut ist. Ja. Das ist der Weg, der uns zum Ziel bringt. Das ist der Weg, der manchmal eng ist. Und einfach der rechte Weg, ist irgendwie logisch. Ja. Was soll das sonst für einer sein, außer der allerbeste, den es gibt. Um seines Namens willen, da ist mir irgendwie plötzlich eingeschossen, dass also Gott ganz persönlich hinter dieser Führung auf der rechten Straße steht. Und ich habe mir das dann so vorgestellt wie ein Vertrag, den jemand unterschreibt, ja, wo jemand für jemanden bürgt. Und mir ist gekommen, dass Gott unter einem Vertrag seinen Namen schreibt, dass er bürgt dafür, dass wir oder dass er uns auf dieser rechten Straße wirklich, wirklich führt. Und der Gedanke hat mir irgendwie so ein bisschen die Decken gehoben, ja? Dass er bürgt dafür und dass wir uns deswegen völlig verlassen können auf diesen Weg, den er geht mit uns. Weil er dahinter steht mit seiner Größe, mit seiner Kraft, mit seiner Gnade, mit seiner Umsicht um unser Leben, mit seiner Umsicht um unser Herz, mit seiner Sorge um unser Herz. Ja, mit all dem steht er dahinter und sagt, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, ja, ich gehe mit dir auf diesem Weg und du kannst dir ganz sicher sein, dass ich das Beste will für dich. Ich habe da unterschrieben, mein Name steht auf diesem Blatt, von dem wir da jetzt reden. Ich habe dazu was aufgeschrieben, vor zwei Wochen ungefähr. Das möchte ich euch jetzt einfach ganz kurz vorlesen. So verdient seine Führung uneingeschränktes Vertrauen. Sie ist richtig, voller Liebe und Gnade, denn er selbst hat seinen Namen darunter gesetzt. Der Herr der Herren, der Allmächtige selbst, bürgt mit seiner Macht, Stärke, Kraft und Größe für die Richtigkeit und Güteklasse dieser Führung. Wenn er bürgt, brauchen wir die Angst und Verzweiflung nicht groß werden zu lassen. Ja. Das heißt nicht, dass man keine Angst hat. Das heißt nicht, dass man Zweifel hat. Denke ich mal. Aber wenn wir auf das Zitat zu Beginn vom Keller nochmal zurückgehen, wenn die Beziehung das Fundament ist, hat alles andere eine zurechtgerückte Bedeutung, sei es unser Beruf, sei es unser Privatleben, sei es was auch immer. Ja. Okay, das war so mein erster Gedanke. Der zweite wäre, du bereitest vor mir einen Tisch. Es geht weiter mit den im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest vor mir einen Tisch. Und da ist mir eine Begebenheit eingefallen, die auch noch nicht so lange aus ist, nämlich, dass wir haben einen Hauskreis und in dem Hauskreis kocht jeder mal für die ganze Runde. Das ist übrigens ein Beispiel, dem man folgen kann, wenn man will, aber nicht muss. Und ich war das letzte Mal dran, ich glaube, es war das letzte Mal, dass ich dran war. Ja genau, war das letzte Mal. Und das haben wir bei mir daheim gemacht. Und ich habe dann den Tisch einfach mit meinen eingeschränkten Fähigkeiten hergerichtet, geschmückt sozusagen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass er geschmückt war. Auf jeden Fall, für mich war es so, ich habe den Tisch geschmückt, ich habe den Tisch bereitet und natürlich habe ich auch was zum Essen gemacht, ist ja klar. Und alles, was halt dazugehört. Und ich habe mich unheimlich gefreut auf diese Runde, die dann kommt zu mir zum Essen. Das klingt vielleicht blöd, aber ich habe mich noch nie so gefreut auf eine Runde, die zu mir zum Essen kommt. Wirklich. Es hat bestimmt damit zu tun, dass ich sonst ja allein in der Hütte stehe, aber wie auch immer. Und diese Freude, die ich da gespürt habe, ist mir wieder eingefallen, wie ich das da gelesen habe. Und so habe ich das noch nie betrachtet. Und dass man sozusagen aus dem heraus diese Freude dessen lesen kann, der den Tisch bereitet. Da geht es gar nicht darum, was da oben ist. Ja? Und dass er das tut, um das geht es auch nicht. Sondern, dass er sich so narrisch gefreut, dass er das für uns machen kann. Habt es mir irgendwie. Es ist doch irgendwie krass, oder? Also, ich habe da hergeschrieben, diese Freude dessen, der den Tisch bereitet, die schwingt mit in diesem Satz. Und unser Vater ist der Gastgeber. Wir sind jetzt wieder beim Psalm, nicht beim Simon daheim. Unser Vater ist der Gastgeber und der hat einfach alles Beste für uns. Ja? Auf dem Tisch steht das Beste. Und dann kommt das Beste hinten nach und der Feind oder unsere Feinde, was können die machen? Gar nichts. Die schauen zu, wie Gott das macht für uns. Und ich finde, das hat schon einmal eine Qualität, ja, die man, da kommt man wahrscheinlich eine eigene Predigt drüber machen, ja, dass das auch ein bewahrter Tisch ist. Dass das, was Gott für unser Leben hat, eine bewahrte, ich wollte ein besseres Wort sein, eine bewahrte Sache ist, ja, die er da auf seinen Händen oder auf seinem Tisch für uns bereit hat. Das war der zweite Gedanke. Das ist mein Zettel voll, jetzt muss ich da. Übrigens habe ich da so ein Mindmap. Wie meine Schüler haben mir so ein Mindmap gesagt, das war das totale Chaos, die haben sie alle angehauen. Aber genau das werde ich als PDF auf die Homepage stellen lassen. Was anderes habe ich nämlich nicht. Ja. Also wenn sie da nicht ausgehen, tut mir leid. Müsst ihr mal vorbeikommen, dann probiert es nochmal. Okay, Nummer 3. Er erquicket meine Seele. Vers 3. Er erquicket meine Seele. Das ist auch so ein Vers, den habe ich irgendwie so oft gelesen und mir kommt vor, so wenig begriffen. Wie auch immer. Und jetzt möchte ich nur mal, dass ihr euch wieder so diese halbe, jetzt schaue ich auf die Uhr, eine halbe Minute Zeit nehmt, erinnert euch, wo ihr diese Erquickung Gottes erlebt habt. Ab jetzt. Das war jetzt eine halbe Minute. So lang dauert eine halbe Minute. Ja. Jetzt kommt man einfach Gott Danke sagen. Wenn euch was eingefallen ist, sagt es Gott Danke dafür. Wenn nicht, dann, ihr schon wissen, dann kommt es bald. Für mich sind das Berührungen vom Heiligen Geist, so würde ich das nennen. Ich glaube, dass das ganz unterschiedlich sein kann für uns alle. Und manches ist doch wieder sehr ähnlich, glaube ich. Ich glaube, es können auch Worte sein, die jemand hat für uns. Wir haben vor 2 Wochen, glaube ich, war das, hat der Jojo darüber gesprochen, wie man Gott hören kann. Ja. Ich glaube, dass das auch mit eingehört, dass jemand für uns etwas hat, dass wir etwas in der Schrift lesen, das uns berührt. Auch das gehört, finde ich, zu einer Erquickung der Seele dazu. Es kann sein, dass wir, jetzt wiederhole ich das, was der Jojo gesagt hat, dass wir uns an 0815 oder vielleicht einen total guten Hollywood-Film anschauen, ja, und plötzlich gibt es einen Satz oder ein Wort, und ich habe das selber einige Male erlebt, da bist du auf einmal, da hat es dich erwischt, ja. Kannst ausschalten, flänzt eine halbe Stunde und dann schaltest du wieder ein und schaust weiter. So ungefähr. Also es gibt so viele Dinge, ja, und das fällt für mich da drunter. Gott erquickt meine Seele. Oder man spürt manches Mal so einen Frieden über irgendeine Situation, den ich mir zumindest nicht erklären kann, aber er ist da und das ist unheimlich beruhigend. Und das Krasseste, was ich in letzter Zeit erlebt habe, vielleicht, wenn ich das noch kurz erzählen darf, war, dass ich, also ich fahre jetzt immer auf der Autobahn, gehe nach Kirchdorf und sozusagen plötzlich habe ich vor zum Warnen anfangen müssen. Aber dieses Mal nicht aus einem Schmerz heraus, ja, sondern aus so einer Mischung also aus so einer Freude heraus, ja. Weil man in dem Moment, weiß nicht, mir ist einfach total bewusst worden, wie sehr ich geliebt bin. Und irgendwie hat mir der Gott zwar die Augen so weit offen können, dass ich fahren habe können, aber ich habe dahin geflennt, weiß nicht, eine Viertelstunde, weil ich mich so gefreut habe darüber, dass er gut ist zu mir. Und das ist dann nicht ohne Tränen einfach gegangen. Also das war. Und dann ist mir dieser Vers eingefallen, ja. Da habe ich gesagt, ah ja, das ist alles jetzt. Jetzt habe ich gerade so eine Erquickung erlebt, ja. Halleluja. Weinen und lachen zur gleichen Zeit, so ist mir da gegangen. Weinen und lachen zur gleichen Zeit. Gedanke Nummer 4. Das ist Viertel über, das ist ein Wahnsinn. Gedanke Nummer 4 wäre: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Vers 6 ist es. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und die Frage ist: Es war interessant, wie es euch jetzt geht, aber ich frage es jetzt nicht, weil sonst wären wir doch nicht fertig. Ich glaube, ich habe das immer eher gelesen als eine Möglichkeit. Ja? Also ich habe gelesen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Okay, das könnte so sein. Ne? Das klingt aber total gut. Das klingt aber total gut. Ja? Und das könnte schon so sein, dass das passiert. Aber ich glaube, das steht nicht da. Ich glaube, es steht da, dass das nicht eine Möglichkeit sein könnte, sondern dass das so ist. Lesen wir es mal aus der Perspektive. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Basta. Keine Möglichkeit, keine Variante. So wird es kommen. Finde ich doch auch krass, oder? Wie diese Perspektive diesen Text verändert. Das ist Zuversicht pur, habe ich mir da hergeschrieben. Darum sage ich es jetzt nur. mit so einer Haltung so einen Text zu lesen und zu sagen, okay, das ist so, heißt, ich bin voller Zuversicht. Und der Psalm 23 ist auch deswegen so berühmt, weil es da diese Stelle gibt mit dem und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ja. Und genau das, was wir jetzt gesagt haben, gilt aber auch für das Tal. Ja. Wurscht, ob ich im Tal gehe oder ob ich auf der Höhe bin, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Unten oder oben. Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht. Das ist doch ein Wahnsinn, oder? Finde ich. Weil das gibt ich finde, das gibt mir so eine Sicherheit, ja, dass ich nie verlassen werde. Wenn ich was gelernt habe im letzten Jahr, dass mich Gott nicht verlässt. Nie. Nie, nie, nie. Er hat mich nie verlassen. Ja, und somit komme ich zum Schluss. Und da habe ich nur zwei Gedanken. Sind es doch 6 geworden irgendwie. Das eine ist, wir haben ja das Thema Beziehung. Ja, wie schaut das aus? Beziehung zu Gott, wie kann das funktionieren? Da wäre diese erste Sache, die ich noch sagen möchte. In einer Beziehung sagt man sich, was man einander bedeutet. Ich glaube, dass das auch für unsere Beziehung zum himmlischen Vater gilt. Und es ist ein gegenseitiges Sich-Sagen, was man einander bedeutet. Und ich meine das so, dass ich dann sage zu ihm, Herr, ich danke dir, zum Beispiel, ja, Herr, ich danke dir, du bist mein Fels. Du bist mein Fels. Und dann sagt er vielleicht zu mir, und das habe ich vor kurzem, hat mir jemand so ein Wort geschenkt, dann sagt er vielleicht zu mir, du bist der, über den ich wunderbare Gedanken habe, und zwar so viel, wie es Sand am Meer gibt. In einer Beziehung sagt man sich, was man sich bedeutet. Der zweite Gedanke wäre nur, in einer Beziehung sagt man sich die Wahrheit. Und da ist die Parallele nicht ganz so klar, finde ich. Nämlich, wenn ich zu meiner Partnerin sage, also wenn ich meine Partnerin anliege, dann ist es so, dass ich meine Partnerin anliege. Kann man so sagen, oder? In der Beziehung zu Gott ist das anders. Wenn ich Gott anliege, dann liege ich nicht Gott an, sondern dann lege ich mich selber an. Weil er weiß es ja sowieso. Er weiß ja, was mein Herz belastet. Er weiß, was auf meinem Herz brennt. Er weiß, was nicht okay ist. Ja, ich meine, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, er möchte es gern von mir hören. Und er möchte gern, dass ich diese Schritte der Vergebung tue. In der Heilung nächstes Wochenende. Das ist der Punkt. Und wenn ich in dieser Beziehung zum himmlischen Vater jemand anliege, wenn ich nicht ehrlich bin, dann bin ich das selber. Ja? Weil dann will ich mich selber nicht wahrhaben. So geht's jetzt mal so. Ein bisschen salopp. Okay. Hey Leute, das war's im Prinzip. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag mit dem Psalm 23. Wenn ihr es noch auswendig wisst, dann sagt es, wenn ihr im Auto sitzt und heimfahrt, sagt es euch auch nochmal vor. Wenn ihr es vergessen habt, lest es bitte nicht während dem Autofahren, sondern erst, wenn es steht. SMS lesen tun wir übrigens auch nicht beim Autofahren, möchte ich nochmal gesagt haben an der Stelle. Ich wünsche euch, dass ihr Gottes Wort entdeckt